das sind Signale. Weitere Schritte, die dahin führen, dass wir eines Tages aufwachen in einer neuen Weltreligion. Die Frage ist nur, wer ist ihr geistlicher Führer? 1993, da heißt es hier aus seinem Mund, das Zweite Vatikanische Konzil anerkannte, dass es in allen religiösen Überlieferungen etwas Wahres und Gutes gibt. Wissen Sie, wer die Hauptvertreter waren im Zweiten Vatikanischen Konzil? Welche Theologen das waren? Einer hieß Hans Küng. Der zweite heißt Josef Ratzinger. Der eine proklamiert das Projekt Weltethos und der andere, da kommen wir noch dazu morgen. Hier steht, das hat Christi Jünger ermutigt, die Reichtümer zu entdecken, die ein großzügiger Gott an alle Völker ausgeteilt hat. Was sind die Reichtümer der Völker in ihren Religionen? Was denn? Menschengemachte Religionen. Paulus sagt im Epheserbrief, entdeckt die Reichtümer der Nationen. Nein, er sagt, habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern deckt sie vielmehr auf. Dann und wann kommen Leute zu mir und sagen, findest du nicht, dass deine Vorträge über dieses Thema negativ sind? Negativ? Wenn Sie rückwärts laufen, was glauben Sie, wenn ich jetzt so laufen würde, dann würde ich Ihnen was zeigen hier an der Wand. Und ich würde hier so laufen und würde Ihnen zeigen und wäre total im Thema drin. Und ich würde immer weiter zurücklaufen. Und ich stehe an der Kante und ich werde sagen, schauen Sie mal dahin. Auf was schauen Sie noch? Auf was schauen Sie noch? Gucken Sie noch zu, was ich Ihnen erkläre, dann wären Sie ja nicht normal. Sie würden sagen, Vorsicht! Ja oder nein? Ja! Das ist die natürliche Reaktion eines Menschen, der liebt und die Lüge an der Wahrheit hat. Denn Sie wollen nicht, dass ich hier runterfalle und mir das Genick breche. Echte Liebe, die Paulus erfüllte, sagte, habt keine Gemeinschaft mit unfruchtbaren Werken, sondern deckt die Finsternis auf. Warum? Weil in der Finsternis Menschen verloren gehen. In der Lüge, in der Täuschung. Kommen wir zu dem Punkt, damit Sie alle eins seien. Ut unum sint. Das ist das Thema, wie es heute heißt. Hier die Enzyklika Ut unum sint, vom 25. Mai geschrieben oder veröffentlicht. 1995, Ut unum sint, der Aufruf zur Einheit der Christen, den das Zweite Vatikanische Konzil mit so großer Eindringlichkeit vorgebracht hat, findet im Herzen der Gläubigen immer stärkeren Widerhall. Ich danke dem Herrn, dass er uns dazu angehalten hat, auf dem Weg der Einheit und der Gemeinschaft unter den Christen voranzuschreiten. Heute, das habe ich Ihnen gestern gezeigt, geht es nicht mehr um die Einheit der Christen. Heute geht es um die Einheit aller Menschen und aller Religionen. Aber das war der Anfang. Denn die meisten Christen waren dagegen, gegen eine Einheit aller Religionen. Deswegen mussten sie erstmal untereinander sich eins werden. Und jetzt lese ich aus dieser Enzyklika: Ich selbst möchte jeden nützlichen Schritt fördern, damit das Zeugnis der gesamten katholischen Gemeinschaft, das heißt, die gesamte Gemeinschaft, ein Katholik liest in diesem Zitat was? Ah ja, katholische Gemeinschaft, mein Glaubensbekenntnis. Das ist nicht, was ut unum sint meint. Ut unum sint meint mit katholisch die weltumspannende Einheit. Und zwar die Gemeinschaft in seiner vollen Reinheit und Konsequenz verstanden werden kann, dass die Kirche den Herrn bittet, dass die Einheit bis hin zur Erlangung der vollen Gemeinschaft wachsen möge. Volle Gemeinschaft heißt, alle sollen in diese Gemeinschaft, in diese, jetzt sage ich es, katholische Gemeinschaft einkommen, in diese universale, weltumspannende Gemeinschaft. Johannes 17, und darauf beruft sich diese Enzyklika, auf diesen Text. Jesus bat in seinem hohepriesterlichen Gebet, Vater, ich möchte, dass Sie eins sind. Und er betete für die Christen, für die Nachfolger. Und er sagt, ich in ihnen und du in mir, auf dass sie zur vollendeten Einheit gelangen. Wenn Sie aber Johannes 17 genau studieren, dann werden Sie sehen, dass hier noch steht, damit sie alle eins seien, lateinisch, ut unum sint. Darauf bezieht sich diese Enzyklika, auf diesen Satz. Damit sie alle eins seien. Was aber, liebe Freunde, hat Jesus gemeint, als er sagt in seinem Gebet, damit sie alle eins seien? Schauen wir mal, was da steht. Wie eins sein? Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie, und jetzt kommt der Begriff, Achtung, zuhören, in uns eins sein. Was meint das biblische in uns? Erinnern wir uns, dass Jesus mal gesagt hat, als er von dem Weinstock und von den Reben sprach, ich in euch und ihr in mir, damit was? Ihr viel Frucht bringt und die Freude meines Vaters vollkommen ist. In Gott zu sein, in Christus zu sein, was heute leichtfertig benutzt wird, in jedem Dokument, das wir heute lesen, meint nach der Bibel was ganz anderes. 1. Johannes 2, Vers 5. Woran erkennen wir, dass wir in ihm sind? Das ist die Frage von Johannes. Ich zitiere. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Als Jesus betete auf Johannes, in Johannes 17, Vater, mach, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind, und sie in uns eins sind, erklärt uns die Bibel, was es bedeutet. In Gott, in Christus zu sein, bedeutet, sein Wort ernst zu nehmen und zu halten. Das sage nicht ich, das sagt Johannes. Ich bin nicht inspiriert. Johannes war es. Nun, was machen wir heute, wenn wir überall diese Schreie und Rufe hören? Einheit, Einheit, wir müssen uns vereinen. Hören Sie mal diesen Mann an, und er ist einer meiner Lieblingsautoren. Und ich sage Ihnen, warum nachher. In seiner Zeitschrift Schwert und Kelle vom April 1887, das war die Zeit, als etwa 5 Jahre später das erste Weltparlament der Religionen tagte in Chicago, sagte dieser Mann, Sie erkennen ihn, Charles Spurgeon, er sagte, von allen Seiten her hören wir das Rufen nach Einheit. Und ich dachte mir, Mensch, der redet so, als ob er in unserer Zeit gelebt hätte. Nach Einheit in diesem und Einheit in jenem, was wir in diesem Zeitalter aber für unseren Geist am dringendsten benötigen, ist nicht Vereinheitlichung, sondern Gewissenhaftigkeit. Erst rein, dann friedfertig. Dieses Wort Gewissenhaftigkeit erinnert mich an Lukas 16, Vers 10, als Jesus sagte, wer in dem Kleinsten treu ist, der ist im Großen treu. Wer aber in dem Kleinsten untreu ist, der ist auch in dem Großen untreu. Gewissenhaftigkeit. Ich frage Sie heute Abend. Bitte geben Sie mir keine Antwort. Sind Sie gewissenhaft in Ihrem Glauben? Beachten Sie die kleinen Dinge des Lebens? Hören Sie mal, was er noch sagt. Es gefällt mir, er spricht mir so aus dem Herzen. Es ist einfach, nach einer Allianz zu rufen, doch eine Einheit nicht auf die Wahrheit Gottes gegründet, ist eher eine Verschwörung als eine Gemeinschaft. Och, da hat er das böse Wort gesagt. Verschwörung. Und wir distanzieren uns von allem, was nach Verschwörung riecht. Stimmt das? Was wäre aber, wenn es wirklich eine Verschwörung gäbe? Jetzt sagt er, Liebe natürlich, aber die Liebe zu Gott ebenso wie die Liebe zum Menschen. Und Liebe zur Wahrheit ebenso wie die Liebe zur Einigkeit. Ist nicht wunderbar? Man kann es doch nicht besser sagen. Und jetzt sagt er, es ist äußerst schwierig in diesen Zeiten, seine Treue zu Gott und der Brüderlichkeit unter den Menschen aufrechtzuerhalten. Entschuldigung, jetzt möchte ich, dass Sie abrufen, was ich gesagt habe, was Sie sich aufschreiben sollten vorhin. Wer hat es aufgeschrieben? Bitte. Die Bruderschaft der Nationen. Wer hat das gesagt? Der Papst. Die Bruderschaft der Nationen. Und jetzt hören Sie, was dieser Mann 100 Jahre vorher gesagt hat. Es ist schwierig in diesen Zeiten, seine Treue zu Gott und der Brüderlichkeit unter den Nationen aufrechtzuerhalten. Sollte nicht die Erhaltung der Ersteren, der Letzteren bevorzugt werden? Die Frage ist die ganz einfach. Er sagt, Charles Spurgeon, sollte man nicht Gott zuerst lieben und dann den Menschen? Was ist Ihre Antwort? Sie brauchen mir jetzt nicht laut zu antworten. Sie dürfen natürlich, ich weiß, das deutsche Volk ist schüchtern. Aber sollten wir nicht zuerst Gott lieben und dann den Menschen? Nein, die moderne Psychologie sagt, du sollst dich selbst lieben, so wie du den Nächsten liebst und wie du den Gott liebst. Denn wenn du dich nicht selbst liebst, kannst du nicht den Nächsten lieben. Deswegen musst du einen Kurs machen in der Volkshochschule, wie du dich selbst lieben kannst. Und wenn du gelernt hast, wie du dich selbst liebst und angenommen hast, wenn du morgens am Spiegel stehst und dann deine Techniken anwendest, wie du dich dann selbst annehmen kannst, dann kannst du in den Tag hinausgehen und kannst andere Menschen begegnen und deinen Chef lieben. Das ist nicht, was die Bibel sagt in Matthäus 22. Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit all deiner Kraft, mit ganzem Verstand, so wie deinen Nächsten, so wie du dich selbst sowieso schon liebst. Die Menschen brauchen keinen Auftrag, sich zu lieben. Sie lieben sich von Grund auf. Wir haben ein Problem mit unserer Selbstliebe, das ist ein anderes Thema. Und er stellt die Frage, sollten wir nicht zuerst Gott lieben und dann den Menschen, wenn beide nicht aufrechterhalten werden können? Das heißt, wenn beide gegenüberstehen in ihrem Anspruch und ich sage, ja. Denn Petrus sagte auf dem Konzil zu Jerusalem, man muss Gott mehr gehorchen und ich sage in Klammer, lieben, Klammer zu, als den Menschen. Hören Sie mal, was John Whitcomb sagt. Ein Theologe, nicht aus unserer heutigen Zeit. Das, was er schrieb, ist ein bekannter evangelikaler Forscher, Archäologe und Theologe. Und er schrieb, Unterschiedlichkeit und Spaltung ist unendlich viel mehr wert als eine satanische Einheit. Und ich frage Sie, wer kann heute noch so predigen? Wer predigt heute noch und sagt, es ist viel besser, gespalten zu sein aufgrund der Wahrheit, als aufgrund von einer satanischen Verführung alle eins und im Ringelreih zu tanzen? Wer predigt heute noch so? Aber das ist, was die Bibel sagt. 1. Korinther Kapitel 11. Paulus sagt, ich höre, dass es unter euch Spaltungen gibt. Und ich glaube es auch. Denn es müssen unter euch Spaltungen kommen, sagt er, damit die Wahrhaftigen unter euch offenbar werden. Jetzt sagt er in seiner Predigt, das Problem, mit dem Volk Gottes heute konfrontiert ist, Satan will Einheit in was? Im Irrtum. Gott hingegen lieber Trennung aufgrund der Wahrheit. Ich habe in den letzten Jahren niemand so predigen gehört wie diesen evangelikalen Prediger. Und ich sage Ihnen was. Ich bewundere Männer und Frauen, die heute den Mut haben, in der Öffentlichkeit so zu reden. Weil das eben nicht die Menschen in den Schlaf, in den Todesschlaf führt, sondern sie herausreißt. Was sagt die Bibel? Prüfen wir das mal, ob das stimmt, was dieser Mann gesagt hat. Man nennt es in der Theologie das Proto-Evangelium. Und Gott sagte nach dem Sündenfall, ich will was setzen? Gemeinschaft. Feindschaft will ich setzen zwischen wem? Zwischen der Schlange und der Frau und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll ihr den Kopf zertreten und wir wissen, das hat sich erfüllt in Jesus Christus, als Satan ihn versuchte. Was hat er ihn versucht? Einen Kompromiss zu machen mit seinem Glauben. Und Jesus Christus, so heißt es in Hebräer Kapitel 4, Abvers 16, er wurde in allem versucht wie wir, doch ohne Sünde. Jesus Christus ist deswegen einzigartig, weil er standhielt. Diesen Einflüsterung Satans, der sagte, komm, mach doch diesen Stein zu Brot. Gott hat dir doch die Macht gegeben. Mach doch. Bet mich an. Du kriegst alle Reiche der Welt. Nur einmal, kurz, ganz kurz nur. Jesus hat gesagt, weg mit dir, Satan. Denn es steht geschrieben, war das Wort Jesu in drei seiner Versuchungen. Und die Christenheit ist heute über den Tisch gezogen, weil sie die Bibel nicht mehr kennt. Sage ich was Falsches? Dann möchte ich jeden einladen, der das meint, mich zu überzeugen vom Gegenteil. Hören wir mal, was im Neuen Testament steht, denn es gibt ja heute neutestamentliche Christen, die sagen, ja, Altes Testament. Ich bin heute neutestamentlicher Christ. Hören wir mal, was Jesus sagt im Neuen Testament. Und hören wir mal, was er sagt. Ihr sollt nicht wähnen, dass ich gekommen sei, Frieden zu senden auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu senden, sondern das Schwert. Wenn Jesus heute kommen würde, und ich spreche jetzt und appelliere an alle, die hier sitzen und zuschauen, wenn Jesus heute kommen würde als Prediger, als Zimmermann, als jemand, der einen Vortrag hält, vielleicht in Sinsheim, vielleicht irgendwo sonst wo, und er würde diesen Satz sagen, bitte antworten Sie mir jetzt, wäre er dialogfähig? Nein. Wäre er bereit, den Weltethos abzuakzeptieren? Ich höre gar nichts. Nein. Warum nicht? Weil Jesus nicht bereit war, auf Grundlage des Kompromisses mit der Wahrheit eine Einheit zu forcieren. Selbst dann nicht, liebe Freunde, wenn es die eigene Familie ist. Selbst dann nicht. Was sagt Paulus? Und nehmt das Schwert des Geistes. Das ist was? Gottes Wort. Gehen wir nochmal zurück. Was sagt Jesus? Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Paulus sagt, was das Schwert ist, dieses Wort. Wir werden morgen sehen, und ich bitte Sie, dass Sie das nicht verpassen, warum das Wort Gottes weg muss. Schauen wir, was Matthäus 10 noch sagt. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien. Jesus passt nicht in unsere Zeit. Vergessen wir es. Jesus ist nicht fähig für diese Zeit. Und deswegen muss er weg. Deswegen brauchen wir einen neuen Jesus, einen anderen Guru, jemand, der sagt, Friede, Sicherheit, es ist absolut alles okay, keine Gefahr. Mit seinem Vater und seiner Tochter, mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter, mit ihrer Schwiegermutter. Warum? Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend, bis zur Scheidung von Seele und Geist und ein Richter der Gedanken und der Gesinnung. Lesen wir mal hier aus den, es heißt hier, The Golden Treasury of Puritan Quotations. Und dort stand, Einheit ohne Wahrheit ist nicht besser als eine Verschwörung. Und das ist die Wahrheit. Schauen Sie mal, was diese Frau gesagt hat vor über 100 Jahren. Dieses Zitat wurde 1911 geschrieben. Dieses gigantische System falscher Religion ist ein Meisterstück der Macht Satans. Ein Denkmal seiner Anstrengungen, sich selbst auf den Thron zu setzen, um die Welt nach seinem Willen zu regieren. Jetzt frage ich Sie bitte, ich hoffe, Sie haben mitgedacht. Wen kann man besser regieren? Ein Individuum oder eine Masse? Keine Frage. Eine Masse. Weil eine Masse, so sagt Gustave Le Bon, kein Interesse hat an der Wahrheit, sondern wie sie sich fühlt und ob es die anderen machen. Ganz einfach. Das ist der Grund, warum sie transformiert werden müssen zu einer Masse. Schauen wir uns den nächsten Abschnitt an. Die neue Weltreligion und der Verrat an Christus. 2. Korinther 6, Vers 14. Zieht nicht am gleichen Joch mit Ungläubigen. Schon das Wort ist eine Katastrophe heute. Wie kann man jemanden ungläubig nennen? Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus überein? Und jetzt dieser Satz, den will ich vor allem im Kontext dieser, wenn wir zurückkommen zu dem Parlament der Weltreligionen, zu dem Weltkirchenrat, zu dem gemeinsamen Gebet in Assisi, wo alle Vertreter der Weltreligion zusammen für den Weltfrieden beten und die Akzeptanz untereinander. In diesem Kontext möchte ich diesen Text lesen. Was stimmt Christus überein mit Belial? Wer ist Belial? Hier nach Luther zitiert. Baal. Wer ist Baal? Es war der Gott der babylonischen Nation. Und Paulus sagt, was hat Baal, der Gott dieser Nation, zusammen mit Christus? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes? Wer ist der Tempel Gottes auf dieser Erde?